Wie heißt du?
Jacqueline Pfeiffer.
Was ist dein Job?
Ich bin Leistungssportlerin, mache Skeleton, also bin im Wintersport unterwegs und bin bei der Bundespolizei in der Sportfördergruppe.
Welche olympische Sommersportart schaust du am liebsten?
Ich glaube, klassisch die Leichtathletik, vor allem Sprint.
Hast du ein Ritual vor einem Rennen?
Ja, sehr viele kleine. Bei mir muss immer alles an Ort und Stelle liegen, wirklich auf meinem Platz. Ich trage immer die gleiche Unterwäsche, ziehe immer meinen rechten Handschuh und rechten Schuh als erstes an und habe da eigentlich alles so drin, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss.
Also du musst dann auch darauf achten, dass die Unterwäsche zu dem Tag frisch gewaschen ist, quasi.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch immer Waschmittel dabei, weil es ja auch ein Gruppenrennen gibt oder einen Teamwettkampf und da muss immer alles passen, ja.
Okay. Frühaufsteherin oder Nachteule?
Beides tatsächlich. Also ich bin schon mal gerne Nachteule, stehe aber auch gerne früh auf und habe was vom Tag.
Sommer- oder Winterspiele?
Natürlich Winterspiele.
Fischerhut oder Wollmütze?
Fischerhut.
Podcast hören oder zu Gast sein?
Bis jetzt hören. Zu Gast war ich noch nicht so oft, aber macht mir auch Spaß und ich würde mich freuen, wenn ich noch mal öfter dazu komme.
Der schönste Ort im Rhein-Ruhr-Gebiet?
Für mich, glaube ich, Köln.
Liebstes Karnevalskostüm?
Oh, liebstes Karnevalskostüm. Da gibt es viele. Leider komme ich nicht so oft zum Anziehen, weil ich ja zur Karnevalszeit immer im Winter unterwegs bin.
Dein Highlight der Olympischen Spiele von Milano Cortina?
Natürlich mein eigenes Rennen oder beide Rennen, vor allem mit Family und Friends, dass es dann doch irgendwie so nah an der Heimat dran war, war auf jeden Fall ein Highlight. Und ich glaube, die Eröffnungsfeier, gerade unsere Kleine in Cortina, wo ich das Schild tragen durfte, das war auch ein sehr emotionaler, besonderer Moment.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Mein Name ist Ninia Lagrande und ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. 2036, 2040 oder 2044 könnte es soweit sein, dann könnte das größte Sportereignis endlich wieder in Deutschland stattfinden. Drei Städte und eine Region in Deutschland haben sich gemeldet und möchten gerne Gastgeber der Spiele werden. Berlin, Hamburg, München und die Region Köln-Rhein-Ruhr. Auf diese Region richten sich die Blicke am kommenden Sonntag, denn noch bis 19.04. wird in 17 Kommunen von Köln bis Dortmund abgestimmt. 17 Orte sind Teil des Konzeptes, das sich über die gesamte Region zwischen Rhein und Ruhr verteilt. Insgesamt sind 4 Millionen Menschen in NRW aufgerufen, über die Olympiabewerbung abzustimmen. Wenn du also einer dieser 4 Millionen Menschen bist und noch nicht gewählt hast, dann ist jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn. Denk daran, deinen Wahlzettel bis spätestens nächsten Donnerstag in den Briefkasten zu schmeißen, denn jede Stimme zählt. Meine heutige Gästin, ich frage sie mal, hat sie schon abgestimmt?
Ich durfte leider nicht abstimmen. Ich bin schon raus aus dem Kreis, aber ich habe bei meinen Freunden und allen, die wählen dürfen, ordentlich die Werbetrommel gerührt und für einige Ja's gesorgt.
Also wärest du stimmberechtigt, hättest du natürlich mit Ja gestimmt.
Definitiv, ja.
Sie ist in der Region Rhein-Ruhr geboren und aufgewachsen. Genauer gesagt kommt sie aus Brabach bei Siegen. Zu Hause ist sie aber vor allem im Wintersport. Und zwar in einer der schnellsten und spektakulärsten Disziplinen überhaupt, im Skeleton. Mit über 100 km/h rast sie regelmäßig mit dem Kopf voraus durch den Eiskanal und das sehr erfolgreich. Sie ist mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin und Olympiamedaillengewinnerin. Von den Winterspielen in Cortina hat sie erst vor kurzem 2 Bronzemedaillen mit nach Hause gebracht und ich habe es live am Fernseher gesehen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle von mir und willkommen im Podcast Jacqueline Pfeiffer.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Jacqueline, ich kann mir das kaum vorstellen, allein wenn ich das sehe, als Zuschauerin mit über 100 km/h mit dem Kopf voran durch den Eiskanal zu rasen. Skeleton ist ja nun auch keine klassische Sportart, zu der man als Kind von den Eltern geschickt wird. Man braucht nicht nur Ausrüstung wie Schlitten, Helm und die passende Kleidung, sondern eben auch einen Eiskanal. Die gibt es ja nicht an jeder Ecke. Nimm uns mal mit, wann und wie bist du überhaupt in den Skeleton-Sport hineingeschlittert? Wortwitze an dieser Stelle. Und kannst du dich noch an deine erste Fahrt erinnern?
Passt aber ganz gut, der Wortwitz, weil das bei mir eigentlich wirklich so ein glücklicher Zufall war. Wie du schon gesagt hast, man kommt da nicht so einfach zu wie zum Fußball oder zu sonstigen Sportarten, die man in vielen Vereinen ausüben kann. Ich wurde damals mit 12 im Sportunterricht von meiner Lehrerin gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, was Neues auszuprobieren. Deren Tochter ist damals Skeleton gefahren, ist da mal zufällig durch einen Rodel-Schnupperkurs in Winterberg auch dann zum Skeleton gekommen, ist dabei geblieben und meine Sportlehrerin hat dann immer versucht, ja, neue Talente zu finden. Ich war dann mal dabei, habe das ausprobiert in Winterberg. Erstmal nur das Starttraining, weil wir starten ja, bevor wir auf den Schlitten aufspringen. Das hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Das war auch noch auf Rollen im Herbst, bevor die Bahn vereist war. Und ein paar Wochen später durfte ich dann nochmal mit und sollte dann doch mal runterfahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war mega nervös, habe am ganzen Körper gezittert und irgendwann war es dann aber soweit, dass ich mich auf den Schlitten drauflegen durfte, konnte, musste, wie auch immer. Und wurde dann in die Bahn geschickt. Beim ersten Mal weiß man natürlich nicht so wirklich, wo oben und unten ist und weiß auch noch nicht so wirklich, was zu tun ist. Man fährt dann von der Starthöhe los, wo auch garantiert ist, dass nichts passiert oder man auf jeden Fall unten ankommt. Und es war wild auf jeden Fall. Viel zu schnell vom Gefühl her, aber irgendwas in mir hat es doch gut gefunden. Mir hat es Spaß gemacht und ich wollte es dann nochmal machen. Und so bin ich dann wirklich da reingeschlittert und bin dann dabei geblieben, habe es immer wieder gemacht. Und so 2 Jahre später wurde das Ganze dann auch professioneller mit Sportinternat und so.
Jetzt interessiert mich natürlich, hast du noch Kontakt zu der Sportlehrerin?
Tatsächlich nicht wirklich. Also selten nach meiner Silbermedaille 2018 war sie dabei, als ich mich ins Goldene Buch der Stadt Siegen eintragen durfte. Da hatten wir uns auch 2 Jahre nicht gesehen, aber man hat immer mal so gehört oder mal geschrieben. Und da mussten wir beide auch eine Träne verdrücken, weil wir, glaube ich, sehr froh waren, was es dann irgendwie geklappt hat und sie eigentlich dafür verantwortlich ist, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Seitdem haben wir uns aber immer nur mal so kurz gesehen, aber leider nicht mehr so viel Kontakt.
Du liegst dann auf diesem Schlitten. Ich habe es gesagt, Kopf voraus, wenige Zentimeter über dem Eis. Das bei extrem hoher Geschwindigkeit. Wie fühlt sich das in dem Moment an? Ist das eher Kontrolle oder kompletter Adrenalinkick oder beides vielleicht auch?
Ich glaube, beides so ein bisschen. Also klar hat man immer wieder einen Adrenalinkick und je nach Bahn. Manchmal auch Angst tatsächlich, also Respekt auf jeden Fall, weil es eine Rennsportart ist und es gibt auch Bahnen, die wirklich sehr anspruchsvoll sind und die eigentlich keine Fehler verzeihen, wo es dann auch mal einen härteren Bandeneinschlag gibt oder es auch zum Sturz kommen kann. Das gehört dazu. Da ist Adrenalin auf jeden Fall da, aber wir sind mittlerweile auf dem Niveau, da ich glaube, ich beherrsche die Sportart so, dass ich doch dauerhaft die Kontrolle habe oder zumindest versuche, durch Lenkbewegung, man hat das so drin, wir lernen jede Bahn auswendig eigentlich und erarbeiten uns Kurve für Kurve und dann ist es doch Kontrolle, aber mit sehr viel Adrenalin, ja.
Du hast dich dann mit Beginn der Oberstufe entschieden, auf das Internat in Winterberg zu wechseln, wo eben auch dein Heimateiskanal ist, um Schule und Training bestmöglich miteinander verbinden zu können und den Weg in eine Profikarriere zu gehen. Mit welcher Motivation hast du damals diesen Schritt gemacht und war das Ziel Olympia für dich da schon greifbar?
Ja, irgendwie schon. Also greifbar würde ich jetzt noch nicht unbedingt sagen, aber es war auf jeden Fall mein Ziel und auch der Anreiz, den Schritt überhaupt zu gehen aufs Internat, weil ja, ich war da im Jugendalter und hatte meine Freunde eigentlich zu Hause, habe mich da auch wohlgefühlt und bin eigentlich auch ein sehr heimatverbundener Mensch und gerne zu Hause. Und für mich war das schon ein sehr großer Schritt, der auch nicht leicht war, aber ich wusste, wenn ich den Schritt nicht gehe, dann hat es eigentlich keine Zukunft mehr, weil es einfach ja Leistungssport ist und sehr viel Training braucht und auch man schon im Nachwuchsbereich eigentlich im Winter, ich glaube, es waren so an die 200 Fehlstunden in der Schule und das ging dann einfach auf einer normalen Schule nicht mehr und das Sportgymnasium in Winterberg hatte da einfach andere Möglichkeiten, uns als Sportler zu unterstützen und dann wusste ich, wenn ich ganz nach oben will, dann muss ich den Schritt gehen. Und da war eigentlich schon der olympische Gedanke oder das Ziel dahinter, die Motivation.
Du hast mit 15 direkt deine ersten internationalen Rennen im Europacup gewonnen, wurdest 2012 zum ersten Mal durchaus überraschend deutsche Meisterin und hast die Olympischen Jugendspiele in Innsbruck gewonnen. Nach diesen frühen Erfolgen ging es bei dir dann ziemlich steil bergauf. Junioren-Weltmeisterin, dann Silber bei der WM 2015 und kurz darauf Gesamtweltcupsiege und der Weltmeistertitel 2017. Gekrönt hast du diese Phase deiner Karriere mit einer Silbermedaille, du hast es gerade schon erzählt, bei Olympia 2018. Was war für dich in dieser Phase der entscheidende Schritt vom Talent zur Weltklasse-Athletin? Also gab es so einen konkreten Moment, in dem du realisiert hast, ich kann hier wirklich ganz vorne mitfahren?
Ja, ich glaube, das war die WM 2015 in Winterberg, wo ich dann wirklich bei den Großen mitfahren durfte, weil ich die Juniorenweltmeisterschaft in dem Jahr gewonnen habe. Und bei uns bekommt der Juniorenweltmeister eine Wildcard für die große WM, quasi für die richtige WM. Das habe ich damit geschafft und durfte dann in Winterberg auf meiner Heimbahn vor heimischem Publikum, was ich so auch noch nie erlebt habe, mit Kameras bei der WM an den Start gehen und habe Silber geholt. Und es wussten, glaube ich, viele oder ich selber auch, dass das möglich ist, weil ich gerade auch in Winterberg sehr stark war. Aber bei einer WM und dann unter den Voraussetzungen dabei zu sein, ist natürlich immer noch mal eine andere Nummer. Und das muss man erstmal mental verpacken. Und das hat dann aber geklappt. Vielleicht auch, weil mir so ein bisschen der Raum gelassen wurde und keiner jetzt so groß was erwartet hat, sondern es eigentlich nur so ein Zusatz war. Und dementsprechend war ich dann natürlich nervös, aber irgendwie auch so ein bisschen locker, weil jetzt niemand so Großes erwartet hat. Ja, dann habe ich Silber geholt und da wusste ich eigentlich, okay, ich glaube, ich kann ganz vorne sein und wenn ich den Sprung in den Weltcup schaffe, das hoffentlich auch bestätigen. Und das hat ja dann ein Jahr drauf auch ganz gut geklappt.
Realisiert man das an so einem Tag so sofort oder hast du dann so abends im Bett gelegen und gedacht, krass, was habe ich hier gemacht?
Ja, tatsächlich dauert das immer ein bisschen. Also an dem Tag war es sehr, sehr viel. Ich weiß, ich habe sehr laut geschrien im Ziel vor Freude, konnte das selber alles gar nicht fassen, weil ich war erst auf Platz 3. Also habe meinen dritten Platz gehalten quasi, als ich im Ziel war und bin dann aber noch einen Platz vorgefahren. Habe mich einfach unfassbar gefreut. Also das war nicht in Worte zu fassen und es waren auch wirklich sehr, sehr viele Leute da von zu Hause und Familie und Freunde, weil der Weg halt einfach nah war. Und das hat sehr lange gedauert. Also noch nicht mal am selben Abend, da haben wir dann gefeiert, da war ich müde ins Bett gefallen. Aber Wochen später dann realisiert man irgendwann, was überhaupt passiert ist. Ja.
Dann kam nach den sehr erfolgreichen Jahren auch eine Phase, die für dich sportlich nicht ganz so einfach war. Gerade die Olympiasaison 2021-22 lief ja eher durchwachsen. Nur in dicken aus Anführungszeichen Platz 8 bei den Spielen in Peking und insgesamt weniger Top-Ergebnisse als zuvor. Die jüngsten Olympischen Spiele in Mailand, Cortina, Anfang des Jahres hingegen liefen wieder richtig gut für dich. Am Ende ging es mit 2 Bronzemedaillen wieder zurück nach Hause. Wie hast du dich so erfolgreich zurückgekämpft?
Gute Frage. Das war sehr schwer auf jeden Fall. Das waren harte Jahre. Es hat eigentlich so 2021 schon so ein bisschen angefangen und 2021-22 in der Olympiasaison war eigentlich meine schlechteste Saison, glaube ich, die ich bis dahin gefahren bin. Da kommt dann eins zum anderen. Man struggelt dann. Ist unzufrieden, weiß nicht genau, woran es liegt. Und bei mir war das dann auch ein mentales Problem, muss ich schon sagen. Also ich bin da dann irgendwie nicht mehr so richtig rausgekommen und stand dann auch in Peking im Ziel und war sehr verzweifelt und konnte es mir nicht so ganz erklären, warum das jetzt so gelaufen ist. Und wusste eigentlich dann, entweder lasse ich es jetzt sein oder ich greife nochmal richtig an, weil eigentlich will ich so nicht aufhören. Und es hat ein bisschen gedauert und auch viel Zuspruch und Unterstützung von Familie, Freunden und vor allem meinen Trainern gebraucht, die aber mir gesagt haben, du schaffst das und wir begleiten dich dabei. Vor allem ein Trainer aus Dortmund von mir, Dr. Tobias Alt, der hat dann zu mir gesagt, ich glaube an dich und ich unterstütze dich dabei. Und das war für mich brutal wichtig, dass ich nicht alleine war und wusste, okay, die Leute, die mich eigentlich auf dem Weg begleiten, glauben noch daran. Und dann habe ich einfach nochmal alles gegeben und hatte dann nochmal ein schlechtes Jahr, aber habe irgendwie nicht aufgehört dran zu glauben und wusste, es hat schon so oft funktioniert und es ist irgendwo in mir drin. ich muss halt nur geduldig sein und weiterkämpfen, dass es irgendwann funktioniert. Und dann, ja, war es eigentlich auf dem Punkt, dass ich jetzt nach 6 Jahren dann genau in der Olympiasaison meine, dann wieder stärkste Saison gefahren bin.
Skeleton erfährt ja vor allem während der Spiele große Aufmerksamkeit. Was braucht es deiner Meinung nach, dass die Sportart auch außerhalb von Olympia bekannter wird und euch als AthletInnen auch in einer, ich sag mal, normalen Saison die Aufmerksamkeit zuteil wird, die ihr euch durch eure Leistungen eigentlich verdient?
Ja, ist schwierig. Also jetzt in Cortina war es wirklich so, dass wir mal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, was natürlich dann auch ja schön ist und einen so ein bisschen bestätigt. Und wir hatten da sehr gute Übertragungszeiten, das muss man einfach sagen. Also das steht und fällt einfach mit den Medien. Wenn man sonntagsabends oder auch samstags Rennen hat und natürlich da noch Medaillen feiert, dann spricht das die Menschen an. Und ich glaube, da haben wir viele auch abgeholt, gerade mit unserer Sportart Kopf voraus den Eiskanal runterzufahren. Leider ist es aber so, dass wir in den Weltcup-Saisons oft freitags morgens Rennen haben. Und da ist es halt sehr schwer für Leute, zum einen an die Bahn zu kommen und auch das im Fernsehen zu verfolgen. Und das ist wirklich so das Schwierigste, weil ich glaube, unsere Sportart ist cool. Unsere Sportart ist attraktiv und vor allem sehr spannend, gerade jetzt noch mit dem Teamwettkampf. Das ist auf jeden Fall auch cool, dass wir jetzt noch eine zweite Medaillenchance haben, weil wir im Einzel aufmerksam auf uns gemacht haben. Und dann gab es noch eine Entscheidung und dann sind die Menschen natürlich auch gespannt. Also das wäre bei mir genauso, wenn ich sehe, okay, da sind Medaillenchancen da und die haben abgeliefert, dann möchte ich natürlich nochmal umso mehr unterstützen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, wir brauchen da einfach von unserem Verband nochmal so einen kleinen Push und eine andere Organisation, was die Renntage betrifft, dass die Leute auch eine Chance haben, uns zu unterstützen, weil die wird ihnen einfach mit den Wettkampfzeiten oft genommen.
Also wir haben es jetzt hier gesagt, wir wünschen uns das, ich wünsche mir das auch. Ich will es nämlich auch weiter verfolgen und zuschauen. Was macht Olympia aus deiner Sicht so besonders im Vergleich zu Weltmeisterschaften oder Weltcups?
Oh, ganz viel. Also Olympia ist so, ja, irgendwie der besonderste Ort, der besonderste Wettkampf, den man als Sportler haben kann. Und ich glaube, von vielen Sportlern, aber auch von vielen Jugendlichen, die vielleicht noch nicht im Leistungssport sind, dann doch der Traum. Und ich habe das selber jetzt auch erfahren. Ich war in verschiedenen Schulen, durfte ein bisschen was erzählen nach Olympia über die Spiele und auch über meine Sportart. Und gerade auch, was Kinder so empfinden und für Emotionen zeigen, wenn es um Olympia geht, das zeigt einfach, wie besonders das ist. Und als Athlet, ja, es kommen einfach alle zusammen. Jetzt in Mailand und Cortina war es ein bisschen zerpflückt, aber wir hatten in Cortina doch noch ein olympisches Dorf und der Flair ist einfach ganz anders. So, es ist wirklich dieses große Sportfest. Natürlich ist auch viel Druck dahinter und man ist angespannt, weil es einfach, ja, man hat 4 Jahre oder noch länger darauf hingearbeitet und es ist halt nun mal nur alle 4 Jahre, was es aber auch so besonders macht. Und man kann das gar nicht beschreiben. Das ist einfach von Anfang bis Ende sehr, sehr emotional.
Wir haben schon drüber gesprochen. Du hast an 3 Olympischen Winterspielen teilgenommen. In Pyeongchang 2018 hast du Silber im Einzel gewonnen. In Mailand Cortina dieses Jahr gleich 2 Bronzemedaillen im Einzel und im Mixed mit Christopher Grother. 3 Medaillen aus 3 Spielen, das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Was bedeuten dir deine olympischen Medaillen?
Ja, auf jeden Fall klingt das gut und die bedeuten mir sehr viel. Und ich muss sagen, dass, glaube ich, die Bronzemedaillen jetzt mir noch mehr bedeuten als die Silbermedaille. Also die Silbermedaille war auch sehr besonders. Das waren meine ersten Spiele und da war irgendwie, ich war da Gesamtweltcup-Führende, der Erwartungsdruck war da. Eigentlich hat jeder gedacht, ja, die macht das sowieso und gerade das macht es dann oft schwer. Aber es waren meine ersten Spiele und ich habe das einfach wirklich ja von Anfang bis Ende genossen. Dann waren es die schwierigen zweiten Spiele, wo es nicht so lief in Peking und ich dann 8. geworden bin. Aber ja, gerade so dieser Weg bis 26 jetzt und dieser ja Kampf auch so ein bisschen, aber auch der Glaube, dass es nochmal funktioniert und dann ja wirklich das Erreichen der 2 Medaillen war dann nochmal besonderer als die Silbermedaille in Pyeongchang. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte ein sehr gutes Training und ich glaube, dass noch mehr möglich gewesen wäre. Aber so ist der Sport und ich habe zu viele Fehler gemacht im Rennen, dass es für noch mehr gereicht hätte. Und jetzt aber mit ein bisschen Abstand muss ich sagen, 2 Medaillen bei 2 Medaillenchancen, ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, nicht selbstverständlich. Und da bin ich sehr froh und sehr stolz drauf.
Nach den Spielen in Italien hast du ausgeschlossen, dass du bei der nächsten Ausgabe 2030 in den französischen Alpen noch dabei sein möchtest. Du bist in der Sportfördergruppe der Bundespolizei, könntest also auch dort weiterarbeiten, wenn du deine Skeletonkarriere beendest. Du hast in mehreren Interviews erzählt, dass du dir durchaus auch vorstellen könntest, als Trainerin an deinem Heimatstützpunkt in Winterberg Nachwuchs-Skeletoni auszubilden. Sehen wir dich also vielleicht doch nochmal bei Olympia und dann in der Rolle als Trainerin?
Ja, mal schauen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Erstmal will ich jetzt selber noch ein bisschen weiterfahren, aber ich finde es eigentlich den Gedanken ganz cool und auch oft ein bisschen schade, dass viele Sportler dann ihre, aus welchen Gründen auch immer, ihre Erfahrungen einfach nicht weitergeben können an den Nachwuchs. Und ich könnte mir das schon gut vorstellen, weil Trainer einfach gebraucht werden. Und wenn man dann noch aus der eigenen Sportart, gerade wenn man auch bei Olympia war und Erfolge gefeiert hat, aber auch Niederlagen verkraften musste, glaube ich, dass man da viel weitergeben kann. Und ja, das wäre schade drum, das nicht zu tun. Und ich mag meine Sportart sehr gerne, das macht mir Spaß. Und warum dann nicht auch irgendwann auf der anderen Seite?
Ich habe dich ja ganz am Anfang im Fragenhagel nach deinem Lieblingskarnevalskostüm gefragt, weil du nämlich in einem Radiointerview erzählt hast, dass du großer Fan des Karnevals bist. Und du hast ja auch gesagt, es überschneidet sich eben immer mit der Skeleton-Saison. Jetzt haben dich deine Familie und Freunde nach deiner Rückkehr aus Cortina mit einem kleinen Karnevalsumzug empfangen. Wie war das für dich?
Ja, sehr emotional, sehr besonders. Also es hat unfassbar doll geregnet an dem Tag, sodass ich eigentlich schon morgens gedacht habe, im wahrsten Sinne des Wortes, das Ganze fällt ins Wasser, aber es haben irgendwie alle mitgezogen und durchgezogen in Regencapes. Ich hatte dann auch meinen Cape aus der Einkleidung an, es hat super gepasst, mit Fischerhut. Und dann hatte ich da nochmal so einen kleinen Karnevalsumzug. Hat mir sehr viel bedeutet. Ich mag Karneval, ich mag das, wenn Menschen zusammenkommen und einfach zusammen Spaß haben und feiern. Bin immer sehr traurig, dass ich nicht dabei sein kann, aber hatte jetzt noch mal einen eigenen Karnevalsumzug, also noch besonderer. Und das war schon sehr, sehr speziell einfach. Also ja, wird, glaube ich, auch lange in meinen Erinnerungen bleiben.
Es ist jetzt auch die perfekte Überleitung. Köln und die Region Rhein-Ruhr sind ja bekannt für ihre Karnevalsumzüge und Feierlichkeiten. Die Region ist einer von vier nationalen Bewerbern und möchte sich für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Warum wären Deutschland und gerade deine Heimatregion ein guter Gastgeber für die Sommerspiele?
Ich glaube, aus ganz vielen Gründen. Zum einen natürlich, weil das Konzept mega ist und einfach schon sehr, sehr viel vorhanden ist an Sportstätten und an Möglichkeiten. Und ich glaube, gerade weil die Region das kann, wenn viele Menschen zusammenkommen und offen ist für jeden und einfach sehr gesellig auch ist, ist, glaube ich, das, was Olympia ausmacht. Und ich habe das jetzt in Cortina erlebt. Wir hatten eine kleine Eröffnungsfeier auf einem Marktplatz und waren so nah dran an den Menschen, haben das gespürt, wie sehr die mitfiebern und sich freuen, dass wir da sind zu Gast und einfach uns da total abgefeiert. Und das ist sowas Besonderes, was, glaube ich, Olympia schafft, nicht viel anderes schafft. Wir hatten ja 2006 das Sommermärchen, was auch sehr besonders war. Und ich glaube, dass die Region einfach wie dafür gemacht ist, nochmal so ein Wir-Gefühl aufleben zu lassen. Der Sport verbindet. Und ich glaube, die Region ist dafür perfekt und hat das schon oft bewiesen, dass wir zusammen viel schaffen können.
Was würde es dir persönlich denn bedeuten, die Spiele eben nicht nur in Deutschland zu erleben, sondern in deiner Heimatregion?
Auch sehr viel. Also man kann das, glaube ich, als Sportler ganz schwer in Worte fassen, was das heißt. Also jetzt alleine Spiele in Europa zu haben, in Italien, da teilzunehmen, war schon sehr besonders. Und als Sportler zu Hause, Olympische Spiele, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich wäre dann als Zuschauer dabei, bin dann, glaube ich, 41, vielleicht noch älter, je nachdem, was es vielleicht wird. Und bin aber jetzt schon voller Vorfreude. Und das wäre, glaube ich, für viele Menschen ein Traum und einfach eine wahnsinnige Stimmung, das so live zu erleben zu Hause. Das ist ein einmaliges Erlebnis und ich glaube, wir sollten alles dafür tun, dass das Wirklichkeit wird.
Ja, du hättest dann natürlich besonders kurze Wege. Also was wären deine Top 3 Sportarten oder Events, die du dann auf gar keinen Fall verpassen dürftest?
Ja, schwer sich da zu entscheiden. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin doch so ein bisschen ja Leichtathletik-Sprint-Fan auf jeden Fall. Aber was mich auch immer extrem reizt, sind so Mannschaftssportarten. Und ich glaube gerade die, die man jetzt ähnlich wie unsere Sportart nicht immer im Fernsehen sieht und gerade eigentlich nur zu den Highlights, wie zum Beispiel Hockey oder 3x3 Basketball, das sind schon Sachen, die mich da auf jeden Fall reizen würden und wo, glaube ich, auch die Stimmung mega ist. Beachvolleyball am Rhein, also da kann ich mir jetzt wenig vorstellen, was noch cooler ist. Und,
ich sehe es schon vor mir so, ja.
Also ich habe auch gesehen auf den Bildern und dachte, ja, ich will da auf der Tribüne sitzen und den Sportlern zuschauen. Also ja, da wäre ich, ich würde, glaube ich, so viel mitnehmen, wie nur möglich wäre.
Ja, du hast es gerade gesagt, also vielleicht vor allem die, die eben von Olympia besonders profitieren, was die Aufmerksamkeit angeht, wie auch Skeleton. Welche Chance siehst du für den Nachwuchs in diesen Sportarten, gerade für junge Athletinnen und Athleten, die vielleicht durch die Aussicht auf Spiele im eigenen Land überhaupt erst bestimmte Sportarten entdecken?
Ja, eine riesengroße Chance. Also ich glaube, das ist für Nachwuchs oder für Sportler, Olympia ist das große Ziel, eigentlich immer der Traum von so vielen Sportlern, aber auch, wie gesagt, Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, dann dieses Ziel zu haben und den Gedanken, Olympia ist vor der Haustür bei mir zu Hause in Deutschland oder dann noch in meinem Bundesland, in meiner Region, ist, glaube ich, so eine Motivation und ein sehr, sehr großer Anreiz für Kinder, für Jugendliche, nochmal ja, eine Schippe draufzupacken, wie man so schön sagt. Und vielleicht auch ja für viele andere Sportarten nochmal Interesse weckt, weil es einfach ja eine mega Möglichkeit ist.
Die Sommerspiele von Paris vor 2 Jahren haben ja deutlich gezeigt, dass auch Themen wie Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Wirkung von Olympischen und Paralympischen Spielen immer mehr in den Fokus rücken. Da denkt man zum Beispiel an die Seine, die im Rahmen der Spiele gesäubert wurde und inzwischen zum Baden einlädt, oder auch die tägliche halbe Stunde Bewegung, die in allen französischen Schulen eingeführt wurde und bis heute besteht. Wenn du jetzt auf eine mögliche Bewerbung in Deutschland blickst, was erhoffst du dir von den Spielen in Deutschland? Auch für euch als Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, aber gerade auch für die Menschen insgesamt.
Ich erhoffe mir das, was eigentlich geplant ist, dass viele Sportstätten, die schon da sind, die bestehen, genutzt werden und vielleicht auch noch mal ein kleines Upgrade bekommen, dass sie uns noch lange erhalten bleiben und auch attraktiver werden einfach wieder, gerade für Kinder und den Nachwuchs. Ich glaube, dass schon viel da ist und wenn ich dann Pläne sehe, dass vielleicht auch Wohnraum anschließend aus einem olympischen Dorf entsteht und so, dann ist das, glaube ich, sehr perfekt, weil es das ist, was fehlt und dann erst für die Spiele genutzt wird, aber auch nachher erhalten bleibt und, glaube ich, ja auch eine besondere Erinnerung dann im Nachhinein ist. Ich habe das jetzt in Mailand Cortina erlebt. Es war sehr zerpflückt, weil es auch nachhaltig sein sollte. Trotzdem mussten viele Sportstätten neu gebaut werden und ich glaube, das wäre gerade bei uns nicht so. Und man muss dazu sagen, dass es doch viel zentraler ist. Also jetzt bei den Winterspielen war das das Thema, was viele beschäftigt hat und auch sehr negativ durch die Presse gegangen ist, weil viele Athleten alleine an ihren Wettkampforten waren und das eher einen Weltcup-Charakter hatte. Und genau das schaffen wir, glaube ich, hier in der Region zu verhindern, weil halt alles doch so nah beieinander ist, auch wenn es bestehende Sportstätten sind. Und ja, wenn ich dann denke, dass 90% aller Athleten in einem olympischen Dorf sind und das Ganze trotzdem noch nachhaltig ist, dann ist das ja ein Riesenschritt und auf jeden Fall auch ein dickes Zeichen an alle anderen Bewerber vielleicht noch, was man auch in Zukunft und ja, weiterhin planen kann, dass es möglich ist.
In der Region Rhein-Ruhr laufen aktuell 17 Ratsbürgerentscheide zur Olympiabewerbung in allen beteiligten Städten von Aachen bis Wuppertal. Insgesamt sind mehr als 4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Am 19. April werden die Stimmen ausgezählt. Denkt also unbedingt daran, eure Briefe bis spätestens Donnerstag zur Post zu bringen, damit eure Stimmen rechtzeitig ankommen und dann auch gezählt werden. Übrigens wird auch in Kiel neben Rostock, einer von 2 möglichen Segelstandorten, bis nächste Woche Sonntag abgestimmt, per Briefwahl oder im Wahllokal. Jacqueline, was möchtest du den Menschen noch mitgeben, die bislang noch unentschlossen sind oder noch nicht abgestimmt haben?
Ja, stimmt für Ja ab. Aus Sportlersicht gibt es nichts Schöneres. Und ich glaube auch für Zuschauer, für Fans wäre das eine Riesenmöglichkeit, ein Riesenschritt und einfach, ja, ein tolles Event, die Olympischen Spiele, die uns alle zusammenschweißen können. Und es ist alles da. Wir werden alle davon profitieren. Und ja, es gibt eigentlich keinen Grund für Nein. Deswegen bitte, bitte, bitte stimmt für Ja, weil ich will auf jeden Fall dabei sein. Und ich hoffe, viele andere von euch auch.
Damit sind wir dann schon fast am Ende der Folge angekommen. Einen Blick werfen wir noch in die Glaskugel. Stell dir vor, die Spiele kommen nun tatsächlich nach Deutschland und auch noch in deine Heimatregion. Welche Schlagzeile würdest du gerne am Tag nach der Eröffnungsfeier von Olympia Köln-Rhein-Ruhr lesen?
Was möchte ich lesen? Viele Gänsehautmomente bei der Eröffnungsfeier. Ein Tag voller Emotionen mit noch viel mehr Menschen als erwartet.
Okay, also wir speichern das ab für dann in einigen Jahren hoffentlich. Dann sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Eine letzte Bitte hätte ich aber noch an dich. Am Ende jeder Folge darf jeder Gast nämlich noch einen Song auf unserer Playlist ergänzen. Diese findet ihr bei Spotify. Den Link findet ihr in den Shownotes. Um die Auswahl ein bisschen einzugrenzen, gibt es in jeder Folge ein Motto. Und heute wünsche ich mir von dir einen Song, der bei einer möglichen Eröffnungsfeier von Köln-Rhein-Ruhr auf keinen Fall fehlen darf.
Okay. Den muss ich jetzt schon sagen oder reicht das
für dich? Ja, den kannst du jetzt gerne sagen, wenn du einen hast.
Das ist natürlich, da kommen viele in Frage. Ich wäre natürlich erstmal für Karnevalsmusik, aber ich glaube, um alle zu erreichen, was immer ein emotionaler Song ist und auch aus der Region kommt, wäre vielleicht an Tagen wie diesen, weil das sollte dann ein sehr besonderer Tag sein. Und ich glaube, damit würde ich auch allen Düsseldorfern auf jeden Fall einen Gefallen tun mit dem Song.
Ich habe auch einen Song dabei und zwar bin ich tatsächlich ein bisschen mehr beim Karneval, was sehr ungewöhnlich ist für mich. Ich komme aus Hannover, wir feiern hier überhaupt keinen Karneval oder Fasching. Aber ich durfte schon öfter Querbeat anmoderieren auf diversen Festivals und deswegen habe ich mich für Querbeat entschieden und zwar für Randale und Hurra. Ich glaube, das ist ein Song, der alle gut mitnehmen würde für so eine Eröffnungsfeier.
Ja, auch ein sehr guter Song.
Das war die 16. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Olympia-Bewerbung. Vielen Dank, Jacqueline, für das sehr interessante Gespräch. Schön, dass ihr reingehört habt. Danke, Jacqueline.
Gerne, vielen Dank.
Zum Abschluss noch ein letztes Mal der Aufruf an alle Wahlberechtigten in NRW und Kiel. Nutzt eure Stimme und beteiligt euch noch an den Bürgerentscheiden. Letzte Chance ist der 19. April. Solltet ihr euch noch nicht sicher sein, dann nutzt gerne unseren Olympiomaten auf dafür-sein-ist-alles.de, also dafürseinistalles.de. Dort findet ihr auch nochmal alle Informationen zu dem Konzept Köln-Rhein-Ruhr. Beim nächsten Mal blicken wir dann gemeinsam auf die Ergebnisse, ich bin schon gespannt, von Köln-Rhein-Ruhr und Kiel. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.